Herr Jesus Christus, und nun komm du zu uns in der Kraft deines Heiligen Geistes. Öffne unser Herz, dass das Wort hineinfallen kann, und dann schenke uns den Gehorsam, damit wir tun, was du von uns getan haben möchtest. Amen. Also wir haben ja dichte Feiertage, Pfingsten kommt, Himmelfahrt war, davor war Ostern, und da wurde in vielen Zeitungsredaktionen wieder sehr viel nachgedacht. Wie können wir denn dieser Gesellschaft erklären, was Ostern ist? Auch im Spiegel sind sie da gesessen und haben sich den Kopf zerbrochen. Da ging es hoch her. Manche finden es mit der Zeit unnötig, darüber ein Titelthema zu machen. Und andere bestehen drauf, wahrscheinlich die Älteren. Wir sind doch noch im christlichen Abendland. Also, ein Titel muss her. Auferstehung, da sagt ein Volontär, wer glaubt denn sowas? Und super, sagt der Chef von Dienst, das nehmen wir doch gleich als Titelseite, als Titeltext. Und dann hält er noch so eine Art Raphael-Gemälde hoch mit Christus drauf. Jetzt müssen nur noch die Redakteure an die Arbeit und was Gescheites schreiben. Und auch sie kommen rasch zu einem Textthema. Warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Ist doch für Ostern ganz toll, oder? Etwa 500.000 Exemplare gehen mit dieser Provokation ins Land. Wer glaubt denn sowas? Um das Jahr 40 nach Christus war der Hohe Rat mal wieder zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Diese Jesus-Leute in der Stadt gaben einfach keine Ruhe. Dabei hatte man ihren Anführer Jesus gekreuzigt, den Diakon Stephanus gesteinigt, andere Führungstypen gefoltert, eingesperrt. Aber in der Stadt brodelte es weiter wie in einer Suppenküche. Immer noch geht es um diesen Jesus. Immer geht es um sein leeres Grab. Immer geht es um dieses Gerede von der Auferstehung. Sie raufen sich die Haare. Wer glaubt denn sowas? Da meldet sich dieser Saulus. Er hat beste Referenzen. Er hat, wie es damals üblich war, eine duale Ausbildung gemacht. Das ist keine neue Erfindung. Er hat Theologie beim Gamaliel studiert und seine Lehre als Teppichweber abgeschlossen. Und in seiner Personalakte beim Hohen Rat, da stand vielleicht hoffnungsvoller junger Mann für eine höhere Laufbahn zu empfehlen. Er glühte für seine Überzeugung. Ein junger Kerl mit diesem Feuer in den Augen. Und er war zutiefst überzeugt, dass dieser Jesus zu Recht nach dem Gesetz der Tora hingerichtet worden war. Er war überzeugt davon, dass diese Anhänger von diesem Jesus nichts anderes als Irrlehrer des Glaubens waren, die man ausrotten musste. Und so bietet er den Oberen an, nach Damaskus zu reisen, die Christen dort aufzustöbern, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem vor Gericht zu bringen. Die nötigen Vollmachten bekommt er sofort, kann er am nächsten Tag abholen. Und jetzt hat er große Zukunftspläne. So sehen wir ihn auf dem Weg nach Damaskus in der merkwürdigen Situation, dass er Gott mit heißem Herzen liebt. wollte es Gott uns schenken an Pfingsten, dass es wieder viele werden, die Gott mit heißem Herzen lieben. Aber sein Problem ist, dass er mit gnadenloser Härte diejenigen verfolgt, die nicht nur Gott, sondern auch seinen einzigen Sohn, eben diesen Jesus, lieben. Und damit beginnt diese Geschichte, die wir wohl alle gut kennen, aber die uns immer wieder neu Gottes Handeln vor Augen führen will. Man kann sie mit drei Worten umreißen: gestoppt, geblendet, geführt. Da können Sie alles drauf aufhängen. Bei der Verabschiedung aus Jerusalem, da hatten ihm vermutlich viele auf die Schulter geklopft und gesagt: Mensch, Saulus, das wirst du gut machen. Du wirst die große jüdische Gemeinde in Damaskus von diesem Krebsgeschwür dieser Jesusleute befreien. Einige durften ihn begleiten und die fühlten sich geehrt. Im Licht der Erfolgreichen profiliert man sich leichter, nicht? Für die 325 Kilometer von Jerusalem nach Damaskus brauchten sie ein paar Tage. Aber nun ragen schon die Zinnen von Damaskus am Horizont in den wolkenlosen Himmel. Es ist Mittag geworden. Und da heißt es im Text: Da umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. An welche Stelle erinnert sie das? Da umleuchtete sie? Ja, auf dem Hirtenfeld, nicht? Da umleuchtete sie die Herrlichkeit. Also dieses Wort benutzt Lukas auch hier. Da umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, steht in Vers 3. Damit hat niemand gerechnet. Also stellen Sie sich vor, hier würde jetzt plötzlich so ein Licht reinkommen. So war das. Es war hellichter Tag. Ein Leuchten, das das Licht der Sonne in den Schatten stellte. Und es war kein Atombombenblitz, sondern eine grelle himmlische Klarheit stoppte den frommen, sendungsbewussten jungen Mann. Der fiel ungebremst zu Boden, wurde regelrecht niedergerissen von einer Kraft, die ihn kraftlos machte. Der bisher so standfeste verlor plötzlich den Boden unter den Füßen. Er musste sich neu orientieren. Und dazu verhalf ihm ein kleiner Dialog mit einer Stimme aus dem Orbit, ohne Kopfhörer, direkt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Einzahl? Er verfolgte doch viele: Abweichler, Gesetzesbrecher, Andersgläubige. Herr, wer bist du? Der am Boden zerstörte Bote des Sanhedrin hört die unfassbare Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es sind nur wenige Sätze, die hier am Wendepunkt eines Lebens gewechselt werden. Ich hoffe, wir alle haben schon einen Wendepunkt in unserem Leben erlebt, diesen Wendepunkt, wenn Christus uns stoppt. Ich weiß, dass es immer mal wieder welche gibt auf dem Weg mit ihm. Aber hier, also an diesem Wendepunkt, werden nur wenige Sätze gewechselt. Kurze Fragen, kurze Antworten, kein Roman, kein Gedicht. Und zugleich wächst die bittere Erkenntnis: Ich wollte alles richtig machen, aber ich bin total blind in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin krachend gescheitert. Jesus redet Klartext, wie immer, wenn er spricht. Wenn wir die Bibel lesen, das ist immer Klartext. Keine Schnörkel, direkt. Und Saulus, der gern mal die Klinge des Wortgefechts zog, widerspricht nicht. Als er sich benommen erhebt, sieht er nichts mehr. Der Verblendete ist geblendet. Der Fanatische ist fassungslos und sprachlos. Ich finde, hier wird wie in einer Vorschau etwas geschildert, von dem, wie es sein wird, wenn eines Tages Christus wirklich auf uns zukommt und wir auf ihn. Da braucht es keinen Dolmetscher und in einer Millisekunde ist alles klar und jede Ecke unserer Existenz ist total belichtet, nicht unterbelichtet, ausbelichtet, ausgeleuchtet. Das ist so ein kleines Zeichen, wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Die Begleiter des Saulus, die merken erschrocken, dass etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Lukas berichtet übrigens dreimal diese Geschichte. Das können Sie heute Abend noch nachlesen, also Kapitel 9 haben wir es hier, dann in Kapitel 22 und 26. Und wenn man das nebeneinander liest, dann entdeckt man kleine Abweichungen. Und so heißt es in einem Bericht, dass sie zwar etwas hörten, aber nicht sahen. Im anderen sahen sie das Licht, hörten aber keine Stimme. Und jetzt müssen wir mal unsere Fantasie bemühen. Die Männer haben das Ziel ihrer Reise vor Augen. Mittag. Sie denken an eine köstliche Falafel, Mittagessen. Sie haben Blasen an den Füßen und denken, oh, Fußbad. Sie denken gar nichts anderes. Sie wissen, wir sind bald am Ziel. Und da plötzlich, unerwartet, bricht Gottes Welt in ihre kleine Welt herein. Und ihr Anführer, ihr Idol, wälzt sich da im Staub. Wie vom Blitz getroffen liegt er da. Oder sind sie doch alle umgefallen? Und sie hören etwas, verstehen aber nichts. Sie sehen Licht, begreifen aber nicht, wer es angezündet hat. Und als sie dann nachher darüber sprechen, können sie das gar nicht richtig in Worte fassen. Sie fallen sich immer wieder ins Wort. Der eine sagt so, der andere so. Sie stottern, stammeln. Ich denke, wir würden das alle, wenn uns der Hauch der Ewigkeit anrühren würde. Lukas notiert die verschiedenen Berichte, lässt die Stolpersteine der Ungenauigkeiten stehen. Er glättet nichts, hätte er machen können als Autor. Einmal und Schluss? Nein. Er lässt es stehen und die das lesen oder davon hören, die fragen eben auch immer wieder, wer glaubt denn sowas? Wer glaubt denn sowas? Darauf antworte ich, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Wieder so ein klarer Satz, Hebräer 11. Das wünschen wir uns doch sehr. Dafür beten wir doch, dass heute an vielen Orten wie hier Menschen zum Glauben kommen, so auch an unserem Pfingstjugendtreffen, dass sie glauben können, es gibt Gott. Durch diese Geschichte sehen wir aber auch genau, was Jesus kann. Den fanatischen Verfolger seiner Gemeinde stoppt er. Den, der meinte, alles klar zu sehen, blendet er. Und der andere energisch und stürmisch führte, muss sich führen lassen. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle, das ist keine Floskel. Das ist seine unbegrenzte Vollmacht. Nichts, aber auch gar nichts muss so bleiben, wie es ist. Zementierte Verhältnisse kann Jesus verwandeln. Und das soll unser Herz berühren. Was es auch sei, was uns belastet oder bedrückt, was uns resignieren oder verzweifeln lässt. Jesus kann plötzlich und unerwartet eingreifen, wenn seine Zeit dafür da ist. Saulus erlebt die Stunde Null seines Lebens. Das ist für einen jungen Mann, der gerade seine Karriere in Angriff nimmt, nicht einfach, wenn da der ganze Lebensentwurf in sich zusammenbricht wie ein Kartenhaus. 6 Jahre hatte er Theologie studiert und anscheinend nichts von Gott begriffen. Doch nun, vor Damaskus, war ihm der Herr, der Kyrios, der Messias, persönlich begegnet. Und er war tief erschüttert. Sie brachten ihn in ein Haus, in eine Kammer. Er aß nicht, er trank nicht. 3 Tage schon. Vielleicht hat er Psalm 142 gebetet, da heißt es, ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme, ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Schreien, flehen, weinen, rufen, bitten, betteln. In der existenziellen Not spielt die Form des Gebets absolut keine Rolle. Er sagt sich immer wieder, ich habe Jesus verfolgt und er ist der Messias. Ich bin des Todes. Aber da waren noch andere Wortfetzen in seinen Gedanken. Man wird dir sagen, was du tun sollst. Das ist eine Verheißung. Und schaut, so ist Gott. Er macht uns nicht nur fertig. Er führt uns nicht nur in die Stunde Null, sondern er zeigt auch du. Es wird ein Mann kommen. Du wirst Beistand bekommen. Die Krise ist schwer, die dieser junge Mann durchstehen muss, und dabei schaut er der ungeschminkten Wahrheit ins Gesicht. Ich habe diese neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Darüber trägt Saulus Leid in seiner einsamen Kammer. Er kann nichts ungeschehen machen. Er kann nichts ungeschehen machen. Und ich denke, wir haben es vielleicht selbst erlebt oder wir haben Bekannte oder sonst irgendwie Freunde, wo wir erfahren, dass es das wirklich als Last gibt. Das falsche Wort, das zur Zerrüttung einer Beziehung führte, eine ganze Familie auseinanderbrachte. Diese weitreichende Entscheidung, die eine Familie ins Unglück stürzte. Die lieblose Bemerkung, die dem Konkurrenten keine Chance ließ. Die Unachtsamkeit am Steuer, die dem Kind das Leben nahm. Gerade für die schwersten Stunden dürfen wir uns daran klammern, es ist einer da, der mit mir geht. Jesus, der auch den notwendigen Beistand rechtzeitig schicken kann. Und während Saulus in seiner Kammer grübelt, betet, fastet, geschieht etwas, worauf er keinen Einfluss hat. Es hat aber mit ihm zu tun. Doch die Kontrolle über sein Leben übernimmt nun Jesus. Da wird ein anderer von ihm gerufen, Hananias. Und der meldet sich sofort. Er kennt nämlich die Stimme seines Herrn. Er soll einen Mann besuchen und Jesus nennt ihm die genaue Adresse. Wissen Sie, solche Notizen, die finde ich immer umwerfend. Unser Herr kennt die Straßennamen von Damaskus, von Dortmund und Berlin. Heute kam jemand von Berlin. Von Stuttgart und Sydney und von Eidlingen natürlich, Damsheimer Steige 1, ist im himmlischen Melderegister vorhanden. Wir haben noch eine Bibelstelle dazu, Offenbarung 2,13, ich weiß, wo du wohnst. Und immer wenn Sie so eine City-Map, so eine Straßenkarte von irgendwo aufschlagen, denken Sie dran, der Herr kennt die Straßen, auch ohne Navi. Also ich weiß, wo du wohnst. Ich finde, solche Bemerkungen müssen wir lesen. Ja, Jesus kennt sich also im Grundbuch aus. Und das Haus, um das es geht, gehört einem Judas. Den Besitzer kennt er auch. Und Judas hat gerade einen besonderen Gast. Darum sagt Jesus zu Hananias, frage nach Saulus von Tarsus. Auch da ist er präzise, damit ja keine Verwechslung entsteht. Und als Hananias diesen Namen hört, singt er kein Halleluja, er erschrickt zutiefst. Aber bevor er etwas sagen kann, sagt Jesus weiter, siehe, er betet. Ja, wie? Denkt der Hananias, hat er nicht schon immer gebetet? Vom Kindergarten an, täglich zum Morgengebet die Gebetsriemen an und den Gebetsmantel umgelegt? Ja, sein Tag war durch Gebet und Gottes Wort strukturiert. Doch jetzt ist die Stunde gekommen, wo er den Adressaten seiner Gebete in ungeahnter Nähe und Tiefe kennenlernen wird. Hananias ist skeptisch. Wer glaubt denn sowas? Fragt er sich. Aber zu Jesus sagt er, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses der schon getan hat. In diesem Fall war der Einwand berechtigt. Die Fakten sprachen gegen Saulus, doch Jesus sprach für ihn. Aus der Stunde Null wird die Stunde Eins seines Lebens mit Jesus. Geh nur hin. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ja, bitteschön. Dieses Werkzeug war mehrsprachig aufgewachsen, hatte die doppelte Staatsbürgerschaft, römisch und jüdisch. Der Umgang mit Händlern, Handwerkern und hohen Priestern war ihm vertraut. Die Tora, die große Geschichte seines Volkes, die Gebote Gottes, das alles kannte er im Schlaf. Er war wirklich die Idealbesetzung für das Projekt Weltmission. das Jesus vorantreiben wollte. Und was für ein Wunder geschieht jetzt? Hananias geht hin. Wären wir hingegangen? Hätten wir das nicht erst im Hauskreis besprochen? Gesagt, hört mal, was denkt ihr? Saulus gehörte ja zum Stamm Benjamin und sein Name Saul erinnert an den ersten König Israels. Und dieser Name bedeutet der Ersehnte. Und dass damals von der ganzen jungen Jesusgemeinde einer ersehnt wurde, der die Verfolgung beendete, steht außer Frage. Dass es aber gerade der rabiateste Verfolger sein sollte, also das war schon unfassbar. Das hatte niemand auf dem Zettel. Auch nicht der Hananias, der nun auf dem Weg in die gerade Straße ist. Welche Gedanken ihm so dabei durch den Kopf gegangen sind? Klar ist ihm auf jeden Fall, ich kann nicht Nein zu einem Menschen sagen, zu dem Gott uneingeschränkt Ja sagt. Und so tritt er durch die Tür, umarmt und küsst das Häuflein Elend, das da vor ihm steht, und sagt freundlich und voller Wärme, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Das ist ein großes Wunder im Herzen dieses Jüngers. Ich weiß nicht, wie wir gehandelt hätten. Ich habe gesagt, komm, wir setzen uns mal, trinken ein bisschen Granatapfelsaft. Und dann muss ich dir sagen, was es ausgelöst hat, als wir hörten, du kommst hier an. Aber unser Chef hat gemeint, ich soll mal bei dir vorbeikommen und Und wir wissen doch, wie schwer es uns manchmal fällt, kleinste Verletzungen sofort zu vergeben. Da war dieser kühle Blick, jene verunglückte Bemerkung, dieses bittere Missverständnis und schon kommt alles ins Rutschen. Ist eigentlich nicht der Rede wert, aber es rumort in einem. Und in unserem Text wird einem Verfolger die Bruderschaft geschenkt. Ohne Vorbedingung. Zieh andere Klamotten an und wasch dich mal, du riechst nichts, ohne Vorbedingung. Lieber Bruder, und er nimmt ihn in die Arme. Jesus verbürgt sich für diesen Saulus, so wie er sich auch für uns verbürgt. Und darum wollen wir beten, dass wir das auch immer besser leben können. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Schreibt nachher dieser selbe Saulus, der dann Paulus heißt. Und Hananias praktizierte das da schon vorbildlich. Übrigens wird der Hananias nur in diesem Zusammenhang erwähnt, sonst verschwindet er wieder. Er hat einen Auftrag. Er ist ein Jünger vor Ort in Damaskus, auf den Jesus zählen kann. Obwohl er sich vor Saulus fürchtet, kann Jesus ihn als Unterstützer zu diesem zerbrochenen Mann schicken. Ich finde das tief, tief berührend. Und so geht er nun hin, er tauft ihn und bringt ihn zu den anderen und Saulus geht auch ohne Zögern mit. Und da sind auch wieder die meisten vorsichtig. Viele sind entsetzt. Ist das nicht der? Ist das nicht die, die da in die Bibelstunde kommt? Ja, mit diesem Vorbehalt muss er leben, sein Leben lang. Auch am Ende seines Lebens wird er das immer wieder bedauern, dass er Jünger Jesu verfolgt hat. Aber Johannes Hananias bleibt ihm an der Seite. Er zerstreut die Bedenken der anderen. Saulus ist kein verdeckter Ermittler hier, der irgendwie in den inneren Kreis eindringen will und dann wie ein Wolf im Schafspelz die Beute reißen. Jesus selbst hat ihn auf neue Geleise gesetzt. Vertraut dem Herrn und vertraut eurem neuen Bruder. Vielleicht hören heute einige von uns diesen Anruf und Auftrag, den der Hananias bekam. Geh nur hin. Geh nur hin. Sprich mit dem schwarzen Schaf. Segne den mit der schweren Last. Gewinne ihn zum Bruder. Geh nur hin zu dieser Migrantenfamilie aus Damaskus, die verzweifelt darum kämpft, Fuß zu fassen in einem völlig fremden Land. Geh nur hin, damit die, die einen Hananias brauchen, nicht vergeblich warten. Christus braucht uns alle zur Verkündigung, zur Versöhnung, zur Seelsorge, zum diakonischen Dienst. Geh nur hin. Amen. Herr Jesus Christus, manchmal verrennen wir uns, dann sei bitte so gnädig und stoppe uns. Manchmal sind wir blind vor lauter Eifer und Aktionen, verblendet gar von eigenen Träumen und Zielen. Dann schicke uns jemand vorbei, der uns voll Güte und Vollmacht die Augen öffnet. Und dann, lieber Herr, mache uns zu einem Werkzeug, das du für deine Arbeit in dieser Welt gebrauchen kannst. Wir bitten auch, rufe an Pfingsten junge Menschen zum lebendigen Glauben an dich. Bereite sie zu als gutes Werkzeug in deinen Händen. Erweise dich überall als Herr der Frommen und der Gottlosen, der Klugen und der Törichten, der Gesunden und der Kranken, als Herr der guten und schlechten Regierungen, der ernährten und der unterernährten Völker, als unser aller Schutzherr, dem wir uns anbefehlen dürfen, aber auch als unser aller Gerichtsherr, dem wir am jüngsten Tage und heute verantwortlich sind. Wir bitten das im Namen Jesu Christi, in welchem du, Vater, uns Menschen von Ewigkeit her geliebt, erwählt und berufen hast. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.